Amen. Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sind in deinem Namen. Wir sind deine Kinder und es ist so schön, dass wir hier heute uns frei versammeln dürfen. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, ja, mein Herz und das Herz von jedem und jeder, der hier ist. Und ich bete, dass dein Evangelium, dass dein Wort in unser Herz, in unsere Herzen fällt und eine Frucht da hervorwachsen kann, die dir die Ehre gibt. Amen. Stellt euch mal folgende Szene vor. Du bist auf einem Familienfest eingeladen und da sind alle Verwandten, deren Kinder, die du zuletzt vor 3 Jahren gesehen hast und ständig natürlich die Namen durcheinander bringst. Du kommst an, du läufst so durch den Raum und da stehen sie alle, trinken eine Cola und unterhalten sich. Zu welcher Gruppe wirst du wohl gehen? Zunächst läufst du so durch den Raum, du klammerst dich so an deiner Fanta fest, ja, und dann hörst du so ein bisschen, was sie so murmeln, ja, die Leute, und du nickst freundlich, ja, und ah ja, hallo, schön, dich mal wieder zu sehen. Und dann überlegst du dir, ha, mit wem fange ich jetzt hier ein Gespräch an? So, ja, das kennen wir ja alle. Und dann gibt es die einen, die sagen dann, ah ja, diese Homeoffice-Regeln und so weiter, ah, das ist ja irgendwie total anstrengend. Oder dann reden irgendwelche Leute über Fußball, ja, so diese klassischen Themen, ja. Und es gibt meistens so irgendwie so ein Thema, ja, das kennt man so bei diesen Familienfeiern, da merkt man, oh ja, das interessiert mich, da möchte ich gerne da einsteigen, ja. Da geht es vielleicht über irgendwelche Gartenarbeit oder natürlich Politik oder sonst irgendwelche Sachen. Aber ein Thema, wo du sagst, das ist mein Thema, da möchte ich gerne mitreden. Und ich stelle da eine These in den Raum heute, und zwar die These, der Mensch sucht sich gerne intuitiv Gewohntes und Bekanntes und versucht, darüber Verbindung aufzubauen. Ja? Also etwas, was du kennst, das ist das, wo du gerne dich auch, ich sag mal, wo du dich gerne auch aufhältst. So das Ungewohnte, das Fremde, wo du auch keine Ahnung von hast, da distanzierst du dich eher, aber die Dinge, wo du kennst und wo du auch eine Meinung dazu hast, da möchtest du auch gerne mitsprechen. Und da gibt's jetzt auf all diesen Familienfeiern gibt's natürlich immer so diese klassischen Gruppen, die kennt ihr alle, ja, zum Beispiel so die Technikexperten, die reden über das neue iPhone, die Hobbyköche, die reden über irgendwelche, ja, Salatsoßen, die Sportfanatiker, habe ich schon gesagt, über irgendwelche Abseitsregeln debattieren die. Da gibt's natürlich die Klimaschützer, ja, die Weltverbesserer, ganz klar, die Nostalgiker, ja, die reden über die gute alte Zeit, wo die Telefone noch Wählscheiben hatten, ja, wo da gab's noch echte Rockbands, und die Elterntaskforce, die gibt's natürlich auch, die reden über Kita-Schließzeiten und Brotdoseninhalte. Und natürlich eine ganz wichtige Gruppe, die darf ich nicht vergessen, und zwar die Chefkritiker. Die sind ganz wichtig. Die Chefkritiker, das sind ja die, die auch so bei jedem Sektglas ein bisschen lauter reden und dann sich drüber aufregen, ja, über, ach, was für ein Geistesblitz hat jetzt schon wieder den Chef geritten, dass er diese und jene Entscheidung getroffen hat. Der spricht da immer von seinen Visionen und wer muss das alles ausbaden? Ja, das sind wir, die Bauern. Ja, das ist so ganz normal, kennt ihr alle. Ja. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit euch, über Leute, über Chefs, die manchmal komische Entscheidungen treffen und wo dann die Angestellten oder die Mitarbeiter das ausbaden müssen. Gibt es eine Stelle, eine Geschichte in der Bibel, die kennt ihr bestimmt alle, ja, und die möchte ich euch kurz erzählen, und zwar, das ist die Geschichte vom Volk Israel, und die hatten damals zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Chef, und zwar, das war Josua. Und Josua hatte eine Idee, einen Plan, und zwar den Plan, eine Stadt einzunehmen. Ich erzähle euch kurz etwas zu dieser Stadt. Die Stadt Jericho hatte eine dicke Mauer und der Plan von Josua war, diese Mauer einzureißen. Das müsst ihr euch kurz vorstellen. Ich habe euch ein paar Daten und Facts mitgebracht. Diese Mauer, musst ihr euch vorstellen, das war eigentlich nicht eine Mauer, sondern das waren verschiedene Mauern und die waren auf einem Erdhügel angeordnet. Ja, die hatten, die waren ungefähr 4 bis 5 Meter hoch und 1 bis 2 Meter dick. Also wenn man so vor dieser Stadt stand, sah das so aus, als wäre es eine riesige Mauer. An sich waren es aber eigentlich 2 bis 3 Mauern mit einer Erdrampe zur besseren Verteidigung. Von außen natürlich ganz schön imposant. Ja. Und dann war dann die Idee, naja gut, wie nehmen wir jetzt denn die Stadt ein? Ja, ihr macht es einfach so, sagte Josua. Ihr nehmt euch Trompeten und die Bundeslade und dann lauft ihr einmal um die Stadt rum. Und sonst macht ihr nichts. Und die, was ist denn das jetzt? Ja? Also nochmal ganz kurz zu der Stadt. Müsst ihr euch kurz vorstellen, ich habe hier ein paar Daten mitgebracht. Also die Stadt war eigentlich gar nicht so groß. Ja? Jericho war gar nicht so groß, wie man sich so vorstellt. Man ist eigentlich... wenn man einmal drumherum gelaufen ist, es ging eigentlich relativ schnell. Ja, aber insgesamt ist das Volk Israel 3,9 Kilometer, wenn man einmal um die Stadt rumgelaufen ist, insgesamt dann gelaufen. Ja, also wenn man sich das zusammenrechnet, 7 Tage, jeden Tag sind die einmal um die Stadt rumgelaufen, insgesamt 4 Kilometer. Das war's. So. Und das war diese geniale Strategie von Josua. Und jetzt... Versucht euch mal in diese Lage zu versetzen von den Leuten, die damals im Volk Israel da dabei waren. Und stellt euch das mal vor. Da ist also euer Chef, der Josua, und sagt, ja, das ist jetzt der Plan. So nehmen wir die Stadt ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir sicher, da gab es ein paar, die wahrscheinlich gedacht haben, was? Das ist die geniale Idee, die Stadt einzunehmen? Einfach drumherum laufen? Und nichts zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass manche das sogar ziemlich peinlich fanden. Ja? Und die Bewohner von Jericho standen auf den Mauern und haben die vielleicht sogar ausgelacht. Aber das war die Idee und das Volk hat es gemacht. Die sind einfach 7 Tage lang jeden Tag einmal um diese Stadt rumgelaufen. Und bevor ich euch erzähle, wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich euch noch von einer anderen Mauer. Und zwar auch eine Geschichte aus der Bibel, ein paar hundert Jahre später, da ging es nicht darum, eine Mauer niederzureißen, sondern eine Mauer aufzubauen. Und auch damals gab es einen Leiter, einen Chef und das war Nehemia. Und Nehemia hatte den Plan, die zerstörte Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Auch da habe ich euch ein paar Daten mitgebracht. Die Mauer von Jerusalem damals 2,5 Kilometer lang, 8 bis 10 Meter hoch und circa 2,5 bis 3 Meter breit. Ja. Auch da ist es interessant, sich mal vor Augen zu führen, dass das Volk Israel, das war verschleppt im Exil in Babylon. Ja. Das heißt, Israel, das ganze Land wurde eingenommen. Die Menschen wurden ins Exil nach Babylon gebracht. Es gab ein paar vereinzelte Leute, ja, Leute vom einfachen Volk, heißt es in der Bibel. Die sind dort geblieben in Israel, in der zerstörten Stadt Jerusalem und in den Dörfern ringsherum. Und die haben versucht, diese Mauern wieder aufzubauen. Und sie haben 90 Jahre lang versucht, die Mauern wieder aufzubauen. Und 90 Jahre lang sind sie gescheitert. Es hat an Baumaterial gefehlt, es hat an Werkzeug gefehlt, es hat an Geld gefehlt, es hat an Manpower gefehlt. Ständig sind die Feinde gekommen und haben die Mauern wieder eingerissen. 90 Jahre, das ist ja die Lebenszeit von einem Menschen. Und stellt euch vor, da ist ein kleines Kind geboren und hat sein ganzes Leben mitbekommen, dass da jetzt die Verwandten und so weiter, das Volk, das da in Jerusalem gelebt hat, versucht, diese Mauer wieder aufzubauen, 90 Jahre lang. Und als vielleicht 95-jährige alte Frau bekommt sie mit, wie plötzlich dieser Nehemia kommt und sagt, ich habe den Plan, jetzt bauen wir sie wieder auf. Und sie sagt, du? Was? 90 Jahre lang haben wir es versucht und du sagst, jetzt klappt's. Und tatsächlich, Nehemia hat es geschafft, die Mauer wieder aufzubauen. Aber wenn solche Leute kommen, ja, dann ist ganz oft so der erste Impuls, dass wir meinen, was? Die Idee oder die Vision oder der Plan irritiert. Du mit deinen Ideen und Gedanken, ich kann dich nicht nachvollziehen. Ja? Und wie oft geht es uns genauso? Wir kommen nicht auf, also wir können es nicht verstehen, wie andere Menschen und insbesondere andere Christen Entscheidungen treffen. Wir sind irritiert von anderen Christen in anderen Gemeinden, in anderen Kirchen oder aber auch natürlich auch bei uns in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen. Und was ganz schnell passiert ist, dass wir uns distanzieren, dass wir sagen, mit dem oder mit der möchte ich nicht mitarbeiten. Ob es eine einzelne Person ist oder ob es eine ganze Gruppe von Christen ist. Wir distanzieren uns. Es gibt noch eine dritte Mauer, von der ich euch heute erzählen möchte. Die kennt ihr alle. Es gab so einen Slogan oder wie soll man sagen, wie so eine Art Sprichwort, das man so in den 80ern ganz oft gehört hat. Hat jemand eine Idee? Was wurde in den 80ern oft skandiert? Die Mauer muss weg. Die Mauer, die unser Land trennte, ist die dritte Mauer, von der ich euch heute erzählen möchte. Es ist interessant, weil wir manchmal den Eindruck haben, die Mauer ist zwar nicht mehr da, aber in den Köpfen der Menschen manchmal immer noch. Eine Trennung in unserer Gesellschaft. Wir sind distanziert. Und nicht nur, was Politik angeht, sondern auch andere Dinge. Und meine Frage heute Morgen ist, können wir Wege finden, doch irgendwie zusammenzufinden, zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten? Und damit meine ich jetzt in erster Linie wir als Christen. Wie können wir umgehen mit Menschen, die andere Meinungen haben, die Dinge anders sehen? Paulus gibt uns da einen Hinweis in 2. Korinther 5, habe ich euch den Vers mal mitgebracht. Er sagt, deshalb beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch wenn wir Christus früher so angesehen haben, so tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Also er macht eine ganz klare Aussage an der Stelle, dass wir, wenn wir andere Christen beurteilen, dass wir sie geistlich beurteilen, nicht menschlich beurteilen. Ja? Also menschlich nach äußeren Meinungen oder Bildungsstand oder sonst irgendwas, ja? Sondern nach einem geistlichen Maßstab. Er sagt, ich schaue jetzt nicht mehr auf die Sünden, auf die Fehler, die Probleme im Leben von anderen Christen, sondern ich sehe Jesus Christus in meinem Bruder oder meiner Schwester. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, mir fällt das schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt das manchmal schwer, weil ich auch manchmal irritiert bin von anderen. Ich denke, wie kann die Person so denken? Ja? Die ist doch Christ. Die liest doch die Bibel, genau. Und der andere oder die andere denkt wahrscheinlich das Gleiche über mich. Und ich bin sicher, du hast auch schon mal genau so gedacht. Ihr wisst alle, unsere Welt polarisiert extrem. Es gibt nur noch gut oder böse, rechts und links. Es gibt keine Mitte mehr irgendwie so. Ja? Jeder sagt, ich gehöre eigentlich zu den Guten und die anderen sind die Bösen. Tatsächlich glaube ich, alle Menschen sind viel zu extrem. Es gibt eigentlich nur zwei Menschen, die so wirklich ausgewogen in der Mitte sind. Nur zwei auf dieser Welt. Und das sind Jutta und ich. Wobei, bei Jutta bin ich mir nicht so sicher. Nein, nein, das war ein Witz. Nee, aber mal ganz ehrlich, oder? Es ist doch so, wir trauen uns nicht mehr, unsere Meinung zu sagen zu bestimmten Themen, weil wir ständig fürchten, anderen auf den Schlips zu treten. Jesus sagt uns in Johannes 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, die davon berichten, wie Menschen Großartiges bewirkt hatten. Und sie hatten eben dieses eine Geheimnis, Einheit. Wenn jeder von uns bereit ist, über Ecken und über Kanten des anderen hinwegzuschauen, wenn wir uns auf das Ziel fokussieren, dann können wir viel bewirken und viel erreichen. Denn die Einheit der Menschen hat dazu geführt, dass die Mauer fiel, die unser Land trennte. Richtig? Die Einheit hat das Volk Israel dazu bewegt, unter Nehemia die Mauer um Jerusalem in 52 Tagen wieder aufzubauen. 90 Jahre lang haben sie es versucht. In 52 Tagen haben sie es geschafft. Genau, Nehemia hatte halt auch den Support. Ja? Er hatte halt Geld und Baumaterial und und so weiter und die Strukturen etc., alles da. Aber ja, es war einfach ein Geschenk Gottes. Und es war die Einheit, wenn ihr das Buch Nehemiah liest, dann seht ihr es, die Einheit, die dazu geführt hat, dass sie es geschafft haben. Und die Einheit hat auch das Volk dazu gebracht, die Mauer um Jericho damals zum Einstürzen zu bringen. Dreimal eine Mauer und dreimal war es die Einheit einer Gruppe, die Menschen zu ihrem Ziel gebracht hat. Ich habe heute drei Kernpunkte oder Botschaften für euch mitgebracht. Und meine erste Botschaft heute ist, wir dürfen es nicht zulassen, dass Mauern zwischen uns entstehen. Und wie gesagt, ich meine es nur uns Christen. Ja, natürlich. Wir gehen einander irgendwie auf den Keks, ja, mit unseren Ansichten, mit unseren Einstellungen und so weiter, mit unserem Charakter, unseren Traditionen, unserem Kleidungsstil und so weiter. Wir kommen alle aus verschiedenen Zeitaltern, Kulturen, Subkulturen, Hintergründen etc. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde es ja eigentlich, dass die Idee Gemeinde ist also sowieso verrückt, ja. Wir versuchen irgendwie zusammen zu sein und wir sind so unterschiedlich. Und Jesus sagt, hey, ihr seid Brüder und Schwester. Wow, eigentlich ist ja der Ärger vorprogrammiert. Eigentlich dürfen wir uns ja nicht wundern. Und gleichzeitig sehe ich genau das als Chance, dass wir beweisen können, es ist möglich. Wir können verschieden sein, wir müssen nicht gleich sein, sondern wir können verschieden sein und dennoch aber in der Sache eins sein. Ja? Also dieses, was Paulus gesagt hat, dass wir einander nach dem neuen Menschen sehen. So, was heißt das konkret in der Praxis? Für viele, für mich, zum Beispiel einfach mal die Klappe halten und einen Kommentar stehen lassen und nicht kritisieren. Das fällt mir schwer, aber ich glaube, das ist in der Praxis manchmal total wichtig. Oder einfach mal auf jemanden zugehen, der so äußerlich jetzt nicht so in dein Schema passt. Und einfach mal sagen, hey komm, nächste Woche Dienstag, 16 Uhr, ich komme zu dir, wir trinken Kaffee, du kommst zu mir. Aber vor allem Respekt. Ich glaube, Respekt ist so wichtig. Respektvoll über andere Christen reden, wenn diese nicht im gleichen Raum sind. Und auch dann, wenn sie im Raum sind. Und ich finde, dieses Thema ist sehr ernst, ja, weil wir sind in einer sensiblen Situation. Es ist so vieles unsicher in unserem Land. Und wir brauchen jetzt nicht die Fragen, wer hat Recht und welcher Christ und welche Theologie und so weiter. Das ist nicht das Entscheidende, sondern wir sollten uns auf das Ziel fokussieren. Ja, wenn wir uns nur bekriegen untereinander, dann leidet doch die ganze Arbeit, die ganze Organisation darunter. Es ist wie so eine Autoimmunkrankheit. Aber hier brauchen wir eine enorme Portion Vertrauen ineinander und in Gott. Also ihr Lieben, lasst uns versuchen, ohne verhärtete Fronten auszukommen. Lasst uns versuchen, Entscheidungen zu verstehen, die andere treffen. Und wenn wir sie nicht verstehen können, dann irgendwie darauf vertrauen, der andere oder die andere hat doch irgendwie gute Absichten. Und vor allem, lasst uns füreinander beten. Mein zweiter Punkt heute, lasst uns den Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Ja? Jesus hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben, die Welt zu Jüngern zu machen. Ja, das heißt also für Praiseland, wir haben den Fokus Pfalz. Ja? Aber ganz ehrlich, es geht hier um Deutschland, es geht um eine Generation von Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und es ist ja ein internationales Ding, ja? Also es ist ja nicht nur wir hier, ihr hier in Alzey und wir da irgendwo in Kaiserslautern, sondern es ist ein globales Ding, wo wir, und das finde ich so cool, ja, wir sind eingebettet, wir sind Teil von sowas Großem in ganz Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt sind es Christen, die einfach die Liebe Gottes rausbringen wollen an die Menschen. Das ist unser Job, unser Auftrag. Und es funktioniert also nur, das bin ich überzeugt davon, Einheit funktioniert nur, wenn man ein klares Ziel hat. Wenn man sagt, okay, dahin geht's. Und Jesus hat es uns gesagt, ich lese es euch kurz vor, in Matthäus 28, das kennt ihr. Er sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. So, ich glaube, wenn wir diesen Auftrag aus dem Blick verlieren, uns nur noch mit irgendwelchen politischen oder theologischen oder anderen Nebensächlichkeiten beschäftigen, dann fangen die Probleme an. Ja? Also Einheit nur um Einheit willen funktioniert oft nicht. Ja, also ich weiß nicht, das kennt ihr ja bestimmt so, ja, in allen Wohngemeinschaften, Familien oder gerade im Urlaub, ja, im Urlaub, das ist immer so, ja, jetzt geht's endlich mal um mich. Ja, so. Da ist kein verbindendes Ziel für die ganze Gruppe, sondern jetzt geht's um mich. Und das denkt halt jeder. Genau, und darum gibt's halt Stress. In jedem Urlaub. Ja, jeder meint, es geht hier nur um mich. Endlich mal um mich. So, ja. Funktioniert nicht. Auch eine coole Stelle kennt ihr aus, Die Bibelstelle muss ich euch vorlesen. Die habe ich jetzt nicht auf der Folie. Markus 9, Vers 38. Da sagt Johannes zu Jesus: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt. Und er hat in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Und Jesus sprach: Wehrt es ihm doch nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Wer nicht gegen uns ist, doch für uns. Ja? Also Jesus, das war damals, fing es schon an. Damals ging es schon los. Der Johannes so: Ah, der gehört nicht zu unserem Club. Das ist nicht okay. Ja? Jesus so: Nein, stopp. Das ist nicht meine Idee bei der ganzen Sache. Ja? Also die Kirche war ja noch nicht richtig entstanden und schon gab es Probleme. So. Ja. Stellt euch vor, das Volk Israel hätte sich damals vor der Stadt Jericho komplett zerstritten und sich über irgendwelche Nebensächlichkeiten unterhalten. Ja? Sie hätten dieses versprochene Land niemals eingenommen. Ja? Also, lasst uns an einem Strang ziehen, um dieses Ziel zu erreichen, die Menschen in Deutschland von einem lebendigen Jesus zu begeistern. Das ist unser Auftrag. Und noch ganz kurz eine Sache dazu. Ja? Es kann ja sein, dass du hier sitzt und sagst: Naja, aber diesen Auftrag finde ich blöd. Ja, okay. Muss ja nicht mitmachen. Also, muss ja nicht. Zwingt dich ja keiner. Ja? Aber unser Chef, Jesus, wird diesen Auftrag ja nicht ändern. Deswegen. So. Genau. Und dann habe ich noch eine dritte Botschaft. Und zwar, wir müssen kämpfen. Die Leute, die um Jericho rumliefen, die waren zusammen unterwegs. Sie haben zusammen Gott angebetet. Da möchte ich dir mal die Frage stellen: Wann warst du das letzte Mal mal in einer anderen Kirche, in einer anderen Gemeinde und hast zusammen mit denen Gott angebetet? Ja? Ich weiß noch genau, vor 18 Jahren oder sowas, ich sollte einen Seminarabend gestalten in einer anderen Gemeinde, freie evangelische Gemeinde, in einer anderen Stadt. Und ich sollte ein Seminar gestalten und Ich wusste aber im Vorfeld, dass ich diese Gemeinde ganz, ganz oft, ich habe richtig schlecht über die geredet und auch schlecht gedacht über die. Ja, ich habe sie so richtig verurteilt. Und ich wusste, das ist nicht okay. Das ist einfach nicht richtig. Ja, und ich hatte auch wirklich auch im Gebet, hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt: Hey, das ist nicht okay. Das ist meine Gemeinde, die du hier verurteilst. Und bevor das Seminar losging, da war auch das Pastoren-Ehepaar war dann auch da und dann habe ich vor allen Leuten habe ich gesagt: Hey, ich muss euch noch kurz was sagen, bevor das jetzt hier alles losgeht, das Seminar. Ich habe echt schlecht über euch gedacht und ich bitte euch um Vergebung. Ja? Und ich glaube, das war total wichtig, weil wir wissen es aus der Bibel, Jesus sagt es immer wieder, dass Unvergebenheit, es ist wie wenn man das Herz zumacht und wie wenn man Gott auch die Tür zumacht. So, ja, sich selber und auch anderen gegenüber. Wir lesen in Epheser 5, Vers 19: Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und ich glaube, hier geht es nicht nur um deinen Hauskreis, sondern es geht um deine Schwestern und Brüder im Glauben global. Ja, also auch die anderen Gemeinden, die anderen Kirchen. Was total interessant ist, als das Volk Israel die Mauer unter Nehemia wieder aufgebaut hat, da war das so: Die haben gebaut und hatten ein Schwert an ihrer Seite. Also die haben während dem Bauen waren sie bewaffnet, weil ständig irgendwelche Feinde kommen wollten und sie angreifen wollten. Die Arbeit ging zwar länger, ja, also dadurch war das zwar anstrengender, weil sie immer dieses Schwert noch mit sich rumschleppen mussten, aber sie mussten sich für den Ernstfall vorbereiten. Und ich glaube, was ich da total spannend finde, man kann wirklich auch so diese Metapher daraus ziehen. Es geht bei uns ja nicht einfach nur darum, dass wir irgendwelche Projekte abarbeiten als Christen, sondern dass wir kämpfen. So, und was bedeutet kämpfen? Im Neuen Testament wird der Begriff ganz oft verwendet, wenn es ums Gebet geht. Gebet, Das ist unser Kampf, weil wir kämpfen doch nicht gegen Menschen. Wir lesen, dass unser Kampf sich gegen die Herrschaften, die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis, der Weltzeit und gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen wendet. Epheser 6, Vers 12. Das ist der Kampf. Jesus fordert uns auf, zu kämpfen, dass wir beten zusammen, weil Gebet richtig, richtig stark ist. Ich habe meine Frau und ich, oder vor allem meine Frau, die hat ein Hobby, ein neues, seit 2 Jahren. Die hört sich richtig gerne auf YouTube und sonst wo Podcasts an und Geschichten, wo Menschen zum Glauben gekommen sind und die einfach ihre Geschichte erzählen. Und sie hört sich insbesondere Geschichten an von Leuten, die im okkulten Bereich waren, also Satanismus und so weiter, spirituell irgendwas, und die dann Jesus kennengelernt haben. Und was diese Leute, die haben alle ganz verschiedene Geschichten, wie sie zu Christus kamen und so weiter. Aber eine Sache, die alle ganz oft sagen, unabhängig voneinander, ist: Ihr Christen unterschätzt die Kraft des Gebets. Ja, das finde ich total interessant, dass sie das immer wieder so sagen, ja, dass Gebet so eine Kraft hat. So, von daher auch die Frage an dich hier: Wann hast du das letzte Mal mit einem Christen zusammen gebetet, der eben nicht aus deiner Bubble kommt, der nicht deine politischen oder theologischen Meinungen teilt? Ja. Wir bei Praiseland, wir arbeiten mit Christen aus allen möglichen Gemeinden und Hintergründen zusammen. Und auch da kann man sehen, nur weil wir sagen, hey, wir lassen jetzt mal diese ganzen Diskussionen beiseite und für diese eine Woche oder diese 2 Wochen oder 6 Wochen geht es um ein Ziel. Wir begeistern die Menschen für Jesus. Das ist unser Ziel. Ich komme jetzt bald zum Ende und möchte euch nochmal ganz kurz daran erinnern, viele von euch, ich natürlich nicht, ja, können sich vielleicht an die Zeit erinnern, 1982, als in der Nikolaikirche die Leute angefangen haben, um Frieden zu beten für Deutschland. Also ich liebe ja sowas, so Zahlenspiele. Aber erinnert euch nochmal darum, ja, ist vielleicht Zufall, vielleicht nicht. 7 Tage lang gingen die Israeliten um Jericho herum, bis die Mauer fiel. 7 Jahre lang beteten die Christen, bevor die Mauer in Deutschland fiel. Finde ich cool. Ja, mir gefällt sowas. Also das finde ich schon spannend. Ja, ich glaube, da ist eine Korrelation. Da, wo die Christen gesagt haben, und jetzt beten wir, dass dann die Mauer fiel. Am Ende habe ich noch eine ganz wichtige Botschaft. Gott ist unkaputtbar. Aber die Frage ist an dich: Bist du dabei und Teil von seinem großen Erlösungsplan, oder blockierst du eigentlich nur den Weg, sodass die Mauern stehen bleiben, die uns trennen? Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Es ist auch irgendwie eine Ermahnung an uns alle. Ja, es ist gut, sowas zu hören. Ich merke das ja bei mir selber immer wieder, ja, wie mich Leute irritieren, die nicht meiner Meinung sind, die irgendwie ganz komische Sachen sagen. Und ich finde es so spannend, wie du es schaffst, aber das alles auszuhalten, ja, und uns schon damals im hohepriesterlichen Gebet darauf hingewiesen hast, wie wichtig es ist, dass wir eins sind. Das Gebet, das du gesprochen hast, Jesus, bevor du diese Erde verlassen hast, bevor du ans Kreuz gegangen bist, wo du gesagt hast: Herr, Vater, lass sie eins sein. Und Herr, du siehst uns nach 2000 Jahren, es ist, ja, wir haben nicht so viel gelernt aus der Kirchengeschichte, aber vielleicht können wir es irgendwie besser machen, zumindest hier, wo wir sind, in unserem Leben, versuchen, diese Mauern einzureißen, die Herzen zu verbinden, damit wir da, wo wir sind, diesen Plan ausführen können, den du für uns hast, nämlich dass Menschen dich kennenlernen, dass sie deine Liebe kennenlernen, dass noch mehr Menschen Heilung finden, dass sie einen Ort finden, wo sie, ja, ein Zuhause für sich, für ihren Geist, für ihre Seele, für ihr Herz, in dem Arm Gottes, da wo sie hingehören. Denn die Menschen sind doch alle eigentlich nur verlorene Kinder, verlorene Schafe, die eigentlich nur einen Papa suchen oder einen Hirten. Herr, ich bete, hilf uns dabei. Ich bitte für jeden von uns, dass du uns unseren Platz zeigst, wo du uns einsetzen möchtest, dass wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten beschäftigen, die eigentlich total belanglos sind, die eigentlich nicht wichtig sind, damit wir Teil davon sein können, von diesem tollen Plan, dass die ganze Welt hört, Jesus lebt. Amen.